Nach dieser Einheit gibt es schon die Mittagspause in einer Stunde. Und dann gibt es auch heute Abend, 19, 19.30 oder so, gibt es eine ganz große Pause. Ja, ist doch toll, ne? So. Okay. Lass uns bitte aufschlagen, 2. Korinther, Kapitel 6. Und hier fortfahren in unseren Überlegungen zum Thema Heiligung. 2. Korinther 6 ist eine gewaltige oder eigentlich sogar die größte Verheißung, die überhaupt möglich ist. Und dort heißt es in Vers 16 im zweiten Teil, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist die umfassendste Verheißung, die klingt sehr allgemein, aber eben deswegen, weil alles enthalten ist. Gott will wirklich unser Gott sein. Das heißt, er will uns alles sein. Alles das, was Gott ist, das will er tatsächlich für uns in der Erfahrung werden. Und davon sind wir ganz weit entfernt und wir sollen ganz und gar ihm gehören. Und dann ein bisschen weiter heißt es noch in Vers 18, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und jetzt vergiss mal, dass da ein neues Kapitel kommt. Paulus führt diesen Gedanken fort. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, die jetzt gerade eben erwähnt worden sind, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Diese Verheißungen sind da und diese Verheißungen, die sollen jetzt umgesetzt werden oder eingelöst werden. Ja. Und die Bedingung ist, dass wir auf seine Stimme hören, dass wir uns reinigen. In Vers 17 heißt es, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. So, was ist die Bedingung für die volle Gemeinschaft mit Gott? Ist nichts Unreines anzurühren. Und wir brauchen erstmal Gott, um zu lernen, was ist unrein. Was ist rein und was ist unrein. Nur er kann uns das sagen. Da hilft uns keine menschengemachten Religionen und Regeln und Listen, was geht und was nicht geht, sondern das alles leitet sich ab von seinem Wesen, woran er nicht gefallen hat. Wollen auch wir keinen Gefallen mehr haben. Ja. Manchmal machen es Leute sich zu einfach und die hören dann, ja, es gibt ungute Musik oder ungute Filme. Ja, gib mir eine Liste, welche jetzt noch gehen und welche nicht mehr gehen. Ja, ich sage, das hilft dir nicht weiter, weil morgen kommen neue Sachen auf den Markt, die auf der Liste nicht sind. Und du sagst, ach, wie schön, das steht hier auf meiner Liste, also dann muss das ja okay sein. Ja, wir brauchen keine Listen, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Ja. Und statt zu sagen, ja, darf ich jetzt den Tatort noch sehen oder darf ich dies oder jenes, mach es doch einfach ganz praktisch, lerne den Heiligen Geist kennen. Und sitzt du mit dem Heiligen Geist zusammen auf dem Sofa. Und alles, was du nicht zusammen mit dem Heiligen Geist genießen kannst, ist nicht sauber. Ganz einfach. Da hast du deine Liste. Was du nicht in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist genießen kannst, ist nichts für dich. Sagst du, da bleibt ja fast nichts mehr übrig. Also du jammerst dem Schmutz nach, ja? Ist es das, was du sagen möchtest? Und viele verstehen das nicht und sie denken, ja, rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen oder aufnehmen. Also dann ist ja die Liebe Gottes an Bedingungen geknüpft. Nein, es geht hier nicht um die Liebe Gottes. Gottes Herz ändert sich durch deine Sünde nicht. Aber deine Fähigkeit, seine Gemeinschaft zu genießen, die ändert sich durch die Sünde. Und die Sünde baut eine Mauer auf. Und heute im ganzen Strom dieser verwirrten Idee von dieser Hypergrace-Geschichte gibt es immer mehr Leute, die sagen, deine Beziehung zu Gott hat überhaupt nichts mit deinem Lebensstil zu tun. Das ist eine gewaltige Lüge, das ist nicht, was die Bibel lehrt. Und hier hast du es ganz klar, rührt Unreines nicht an und ich werde euch aufnehmen und ich werde mit euch Gemeinschaft haben. Gott kann nicht mit uns Gemeinschaft haben und er wird auch nicht mit uns Gemeinschaft haben. Unsere Fähigkeit geht uns verloren, seine Gegenwart zu genießen, wenn wir bewusst Unreinheit in unserem Leben tolerieren. Unsere Fähigkeit, ihn zu genießen, wird schwinden. Und als nächstes werden wir diesen Verlust oder diesen Mangel nicht mehr wahrnehmen und darüber trauern. Und dann sieht es ganz schlimm aus. Ja? Wenn wir noch das Gespür haben, ich hatte schon mal mehr von Gott, ich könnte näher an ihm dran sein, das ist ja gut. Aber wenn du das schon verloren hast, die Gegenwart Gottes und dann noch dein Verlangen danach, dann bist du schon sehr weit gesunken. Und dann musst du besonders intensiv Maßnahmen ergreifen, um das verlorene Territorium wieder einzunehmen. Ja? Und Jesus lehrt uns, dass die erste Liebe, also wo er der Erste ist, ja, viele denken, die erste Liebe, ah, das sind die 6 Wochen gewesen nach meiner Bekehrung und das war alles so herrlich und so wunderbar und alles war frisch und neu und das Gras war auf einmal so grün und ach, was war das für eine schöne Zeit. Das ist nicht die erste Liebe. Die erste Liebe ist, wo er der Erste ist in allen deinen Dingen, wo er der Erste ist und den ersten Platz hat. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und für Vater, Mutter kannst du dein Geld einsetzen oder deinen Liebsten oder irgendetwas anderes auch. Er will den ersten Platz haben. Nur dann funktioniert das Ganze, von ganzem Herzen ihn zu lieben. Ja. So, da ist dieses Gebot, Unreines nicht anzurühren. Und dann sind wir qualifiziert zu tiefer Gemeinschaft mit ihm. Und jetzt noch einmal dieser Vers. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Und hier haben wir einen ganz wichtigen Gedanken. Die treibende Kraft der Heiligung ist Gottesfurcht. Nicht Angst vor Strafe, nicht Angst vor dem Fluch oder irgendwas, sondern die treibende Kraft ist Gottesfurcht. Ja? Und wenn wir das verstehen und das etablieren in unserem Leben, dann sind wir frei von irgendeiner Heiligung mit gesetzlichem Druck und du musst und du sollst und du darfst nicht und all diese Dinge, sondern dann ist es alles ganz anders. Dann wachsen wir in dieser Gesinnung Christi. Ja? Jesus hat vor dem Vater gelebt auf eine solche Art und Weise, dass er in allen Dingen danach gefragt hat, was erfreut den Vater? Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Ja? Und genauso würde Jesus heute auf der Erde sagen, ich schaue nur die Programme, die dem Vater gefallen. Ich gucke nur auf den Seiten im Internet, die dem Vater gefallen. Nicht weil, oh schlimm, ich darf ja nicht, sondern er will dem Vater gefallen. Ja? Aus Liebe, nicht aus Zwang, nicht aus Angst vor Strafe. Ja, sondern aus Liebe. Und das muss das Fundament, die treibende Kraft der Heiligung sein. Ja. Wir wollen in die Gesinnung Christi. Paulus sagt, diese Gesinnung, die in Jesus war, die soll in euch allen sein. Und das war die Gesinnung, den Vater zu ehren, den Vater zu erfreuen in allen Situationen. Und wenn das unsere Gesinnung wird und immer stärker wird, dann haben wir den Heiligen Geist als unseren Helfer. Und er wird uns genau mitteilen und uns das genau spüren lassen, durch diese Art zu sprechen, das passt nicht zu deinem neuen Leben. Diese Art von Gefühle, diese Art von Fantasien und Lüste und Wünsche und Ziele, das passt nicht zu deinem Leben. Ja? Und dann legen wir das beiseite, weil wir ihm gefallen wollen, weil wir ihn erfreuen wollen, weil wir auf ihn ausgerichtet sind, weil unser Fokus nicht mehr ist, ich will das machen, was mir Spaß macht. Ja? Und ich lasse mir davon niemanden reinreden. Nein, wir haben die Gesinnung Christi. Das ist ein Befehl. Die Gesinnung, die in Jesus war, soll in jedem von euch sein. Jeder von uns hat die Aufgabe, hat den Befehl, die Gesinnung Christi zu kultivieren. Ja? Ich tue allezeit, was dem Vater gefällt. Das war Jesus. Und wir sind seine Nachahmer. Und wiederum, es beginnt nicht mit Gefühlen, es beginnt mit Entscheidungen. Es beginnt mit einer intelligenten Wahl, die wir treffen. Halleluja. Und deswegen, um uns das beizubringen, deswegen hat Jesus die Jünger gelehrt, so zu beten. Ja? Er hat dieses Gebet gegeben, wir nennen das das Vaterunser, das Gebet des Herrn. Ja? Und was ist das erste Anliegen nach der Anbetung? Unser Vater im Himmel. Ja? Was ist das erste Anliegen, worum wir beten sollen? Geheiligt werde dein Name. Das heißt mit anderen Worten, gib mir Weisheit, gib mir Kraft, gib mir Fähigkeit, gib mir Verlangen, so zu leben, dass du geehrt wirst. Das bedeutet doch dieses Gebet. Ja? Das hat doch was mit meinem Leben zu tun. Ja, geheiligt werde dein Name durch mein Leben. Ja? Und dahinter ist diese ganze grundlegende Idee oder dieser Aspekt vom Wesen Gottes, der so anders ist, als viele sich das vorstellen und wünschen, dass tatsächlich der Gott der Bibel durch meine Entscheidungen, durch meine Taten, durch meine Worte, durch mein Verhaltensweisen, durch meine Fantasie, er kann beleidigt werden, er kann betrübt werden, er kann gekränkt werden. Ja? Das ist der Grund, warum Menschen, auch Christen, sich einen Gott ausmalen, der so weit weg ist, irgendwo ganz hinten in der letzten Ecke im Universum, der natürlich überhaupt nichts mitkriegt von meinem Leben. Und der so erhaben ist, dass mein Leben und meine Entscheidungen in keiner Weise irgendeine Auswirkung auf ihn haben. Warum kommen Leute auf so ein Gottesbild? Das ist das griechische Gottesbild. Gott ist unberührbar. Ja? Damit sie in Frieden so weiter sündigen können, wie sie das wollen. Deswegen schaffen sich so ein Gott. Ja? Wenn wir jetzt also den Gott der Bibel nehmen, ja, der beleidigt werden kann, der durch Götzen gekränkt werden kann, ja, der darunter leidet, dass sein Name entheiligt wird, ja, der betrübt werden kann, dann sieht die Sache ganz anders aus. Ja. Und dann ist dieses Verlangen da, ich will Gott gefallen, ich will ihn erfreuen, ich will ihm keine Pein bereiten. Ja. Manche Leuten ist das fremd irgendwie, ja. Wie kann das sein, dass meine Taten eine emotionale Auswirkung auf Gott haben? Das kann ja gar nicht sein bei 8 Milliarden Menschen. Wie soll denn das gehen? Ja? Aber Gott ist unendlich und er kann mit dir eine Beziehung haben, als wenn du der einzigste Mensch auf diesem Planeten wärst. Und mit den restlichen 8 Milliarden könnte er das auch, weil er unendlich ist und kann sich jedem Einzelnen voll und ganz zuwenden, so als wenn es nur diese 1:1 Beziehung gibt. Ja? Und die Bibel lehrt das, dass Gott in emotionaler Weise reagiert auf unsere Taten und unsere Entscheidungen. Epheser 4, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? Es ist die Person, die Gottheit, die mir jetzt am nächsten ist. Jesus und der Vater sind auf dem Thron. Der Heilige Geist ist als Stellvertreter Christi. Er ist jetzt hier, er ist bei mir, er ist in mir. Und er kann betrübt werden, sagt das Wort Gottes. Und weil das nicht gut wäre für uns, weil ihn das nämlich hindert, seine ganzen Dienste in der ganzen Bandbreite uns zugutekommen zu lassen. Deswegen sagt Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist. Auch hier wieder, wenn du das liest, in Gemeinschaft mit dem Heiligen, du spürst diese Dringlichkeit. Bitte, tut das nicht, bitte. Weil wenn der Heilige Geist ausgeklammert wird, wenn der Heilige Geist nur noch theoretisch de facto da ist, aber er kann seine Dienste nicht mehr tun, er kann uns nicht von Sünde überführen, er kann uns nicht die Herrlichkeit Christi zeigen, er kann uns nicht motivieren, er kann den Eifer Gottes nicht in uns wachsen lassen, er kann uns nicht leiten und warnen und korrigieren. Ja, lieber Himmel, was soll dann aus uns werden? Wenn der Heilige Geist seine Rolle nicht mehr spielen darf in unserem Leben, wir können einpacken, wir sind total hilflos, wir sind hilflos ohne ihn. Ja? Das wäre auch übrigens eine gute Übung, sich mehr und mehr hinein zu vertiefen in diesen Gedanken. Ohne ihn sind wir völlig hilflos. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Neubekehrter mit diesem Vers innerlich gehadert habe. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich dachte, also so krass möchte ich das aber nicht ausgedrückt wissen. Ich kann schon eine Menge tun. Ja? Aber jetzt verstehe ich, das, was ich tue ohne ihn, ist nichts. Es ist nichts. Ohne mich könnt ihr nichts, nur nichts können wir tun. Das ist das Einzige, was wir tun können. Nichts. Ja? Wir können nichts tun ohne ihn. Wir brauchen ihn, wir sind total hilflos. Sogar schon einen Bibelvers zu verstehen ohne den Heiligen Geist, das geht überhaupt nicht. Ja. Sagst du, wieso? Ich habe Abitur. Ja. So, da gibt es schlauere Köpfe als du, die den größten Blödsinn aus der Bibel rausgelesen haben und Sachen konstruiert haben, die sind atemberaubend verrückt. Ja. So Intellekt ist es nicht, was es braucht, um zu verstehen, was hier geschrieben ist. Es braucht ein Herz. Ich will gehorchen. Ich will in die Wege Gottes. Ja, das ist das Problem heutzutage, dass wir so viele blinde Blindenleiter haben, die von Gott reden, denen sie niemals begegnet sind, niemals von ihm geprägt worden sind, kein Verlangen haben, in die Ordnung Gottes zu kommen und dann den anderen erzählen, wie angeblich Gott ist und was es damit auf sich hat. Das ist leblose, tote Religion, die nichts hervorbringt, außer Kopfwissen. Aber wir brauchen kein Kopfwissen, wir brauchen ein Herz, das voll des Eifers Gottes ist. Das ist, was wir brauchen. So, das ist, was Jesus uns geboten hat. Ja? Das sollen wir immer wieder beten. Geheiligt werde dein Name. Damit wir uns immer daran erinnern, um das geht es. Hier geht es nicht darum, Spaß zu haben, hier geht es nicht darum, irgendwie eine gute Zeit zu haben oder reich zu werden oder irgendwas anderes, sondern es geht darum, dass sein Name geheiligt wird, dass wir ein Leben führen, das ihm Ehre macht. Ja? Damit nicht das passiert, was so viele Male passiert und was auch mit Israel passiert ist, dass sie ihre Privilegien nicht wahrgenommen haben, zu herrschen. Gott sagt, wenn ihr gehorcht, wenn ihr meiner Stimme gehorcht, dann seid ihr Kopf und nicht Schwanz. Ja. Und dann fliehen eure Feinde vor euch. Und dann seid ihr in Herrschaft, dann seid ihr frei vom Fluch. Wenn du Jesaja, was wir jetzt aus Zeitgründen mal nicht machen, Jesaja 52 aufschlägst, dann siehst du Israel am Boden. Ja. Gott sagt, steh auf. Also was heißt das? Die sind am Boden. Wenn ich am Boden ist, dann musst du nicht sagen, steh auf. Ja? Schüttel den Staub ab. Was bedeutet das? Die sind voller Staub. Ja? Warum sind die voller Staub? Weil die auf dem Boden liegen und weil sie dem Feind erlaubt haben, auf ihrem Rücken rumzutrampeln. Das ist, was Jesaja 52 sagt. Und dann kommt die Klage Gottes. Ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert. Gott wird gelästert, wenn das sein Volk nicht in den Verheißungen lebt. Wenn sein Volk statt in Reinheit in Unreinheit lebt, statt in Freiheit in Unfreiheit lebt, ja, und erlaubt, dass der Feind auf ihnen herumtrampeln kann, dann wird Gott verlästert, weil der Teufel kommt dann und sagt, so, das ist jetzt deine Siegertruppe. Na, herzlichen Glückwunsch. Er verhöhnt Gott ständig den ganzen Tag, wird mein Name gelästert. Der Feind höhnt, er verhöhnt Gott. Und wiederum, wenn du das liest mit dem Heiligen Geist, dann spürst du etwas vom Schmerz Gottes. Das ist nicht angenehm für ihn. Und das müsste vor allen Dingen nicht sein, das ist völlig überflüssig. Er hat ihnen ja gesagt, wenn ihr in meinen Ordnung wandelt, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, dann seid ihr Kopf, dann seid ihr in Herrschaft, dann seid ihr überlegen, dann herrscht ihr über eure Feinde. Und wenn das Volk Gottes nicht herrscht, sondern beherrscht wird, dann fällt es zurück auf den Namen Gottes. Wie der Prophet zu David gesagt hat, als er gesündigt hat, wegen deiner Sünde wird der Name des Herrn gelästert, wegen deiner Sünde. Ja. So, das ist so grundlegend im Verständnis von Heiligung, dass wir verstehen, Gott ist ein emotionales Wesen. Er ist nicht nur Emotion, er ist auch brillanter Verstand natürlich, aber er hat sehr tiefe und reiche Emotionen. Und Gott kann durch die Sünde eines Menschen, der vorgibt, für ihn zu leben oder an ihn zu glauben, kann gekränkt und beleidigt werden. Wenn das wirklich drin ist, wenn wir an diesen Gott glauben, dann haben wir eine riesen Motivation, Acht zu geben auf was wir sagen und wie wir es sagen und was wir träumen und was wir fantasieren und wie wir uns benehmen und welche Entscheidungen wir treffen. Ja? Und das ist alles andere als Zwang oder gesetzlich oder aus Angst vor Strafe. Das ist, weil wir ihn lieben. Heiligung in der Gottesfurcht oder durch die Gottesfurcht. Das ist dieser wunderbare Grundgedanke, den wir verstehen müssen. 2. Korinther 7, Vers 1. Die Heiligung vollenden in der Gottesfurcht. Und Jesus gebietet und er sagt, so sollt ihr beten. Also wenn wir gehorsam sind und so beten, dann erinnern wir uns immer wieder daran, ich soll und ich bin berufen und Gott befähigt mich dazu, leben für seine Ehre. Sein Name soll geehrt werden, sein Name soll geheiligt werden. Ja? Wenn ich das wirklich glaube, kann ich nicht stundenlang vor der Glotze oder vor dem PC sitzen und mir allen möglichen Dreck reinziehen. Das geht überhaupt nicht. Du kannst es nicht und du willst es auch nicht. Ja? Und viele, viele Menschen heutzutage, die angeblich ganz frei und charismatisch sind, wenn du denen sagst, diese und jene Dinge schaue ich nicht mehr an, die sagen, du bist aber gesetzlich. Sie sind so verwirrt und sie kennen ihre Bibel nicht und sie wissen nicht, was gesetzlich ist. Und für sie, sich halten an Gottes Gebote, ist gesetzlich. Sie kennen so wenig ihre Bibel, dass sie noch nicht mal studiert haben, was Gesetzlichkeit eigentlich ist. Gott hasst Gesetzlichkeit, aber er hasst nicht Gehorsam. Er will Gehorsam sehen in unserem Leben und er will uns befähigen, ihm zu gehorchen. Und das ist nicht gesetzlich. Und das zeigt einfach, wie abgefallen viele, viele sogenannte geisterfüllte Christen sind, wenn sie jemanden sehen, der in Gradheit sein Leben leben will und den dann verachten und sagen, hey, du bist aber gesetzlich. Ja? Weil er rein leben möchte. Große Verwirrung ist über diese Sache. Weil die Furcht des Herrn uns verloren gegangen ist. Und das ist die Grundlage von Heiligung. Und um uns zu erinnern, sagt er, so sollt ihr beten, immer wieder, geheiligt werde dein Name. Gib mir Kraft und Weisheit, zu deiner Ehre zu leben. Das ist das Gebet. Und deswegen ist es ein Skandal, dass da heute namhafte Leute sind, die sich als Bibellehrer ausgeben und die erzählen wollen, dieses Gebet ist alttestamentlich und das brauchen wir heute nicht mehr. Das ist ein Skandal, weil die uns berauben wollen. Und jeder Neubekehrte nach ein paar Monaten mal Bibel lesen, kann sie widerlegen. Kann sagen, hey, Jesus gebietet, so sollt ihr beten. Und dann am Ende der dreijährigen Ausbildung sagt er, das, was ihr von mir bekommen habt, gebt ihr anderen weiter, damit sie auch tun, was ich euch geboten habe. So dieses Gebet sollte von jeder Generation zur nächsten weitergegeben werden. Wenn heute jemand meint, er hat solche Erleuchtung über die Gnade, dass dieses Gebet jetzt irgendwie gestrichen wird, dann kann ich nur sagen, das ist kolossale Verwirrung und Volksverdummung und das sollte verboten werden. Und wir können mindestens damit protestieren, dass wir diese Bücher nicht kaufen und dass wir solche Leute nicht zuhören. Warum möchtest du einem Bibellehrer zuhören, der in so fundamentaler Weise dich betrügt und in die Irre führt? Warum? Ja, aber der sagt noch andere gute Sachen. Ja, die kriege ich auch woanders, bei anderen Bibellehrern, die diesen Müll nicht produzieren. Ich möchte aus Protest schon solche Bücher nicht sehen, solche Videos anschauen, mich mit diesen Lehren, aus Protest schon, selbst wenn da viele gute Sachen dabei sind. Ja? Das ist doch gerade die Strategie des Teufels. Die bösen Dinge kommen doch nie in Reinkultur. Die werden immer untergemischt. Die tödliche Dosis wird getarnt mit vielen leckeren Sachen, die alle richtig sind. Ja? Du gehst auch nicht in ein Restaurant, wo du weißt, jeder, der da kommt und das Essen bestellt, der stirbt, da ist eine tödliche Dosis Gift drin. Ja? Und dieses Restaurant hat diesen Ruf, alle, die da hingehen und da essen, die kommen nie wieder, ja? Weil sie sterben. Und du sagst, ja sicher, da ist Gift, aber da sind auch leckere Nachspeisen und die Vorspeise und das Gemüse und die Beilage, das ist alles so wunderbar. Du bist doch nicht blöd. Du sagst, da ist tödliches Gift drin. Ich nicht, dafür gebe ich mich nicht. Ja, jeder von uns hätte diese Logik, oder? Und warum wollen wir dann von blinden Leitern lernen? Warum? Mit welcher Erklärung? Ja, der gefällt mir so. Es geht nicht darum, ob der dir gefällt oder sein Schlips oder sein Anzug oder sein Haarstil oder irgendwas. Es geht darum, was sagt der und ist das in Übereinstimmung mit diesem Buch? Und wenn nicht, dann sorry, ich habe keine Zeit und knips ihn aus. Das wäre doch mal was. Okay. Jetzt gehen wir zu einem ganz wichtigen Hauptgedanken von Heiligung, Johannes 17, Vers 17. Und da lesen wir in diesem kostbaren Gebet von Jesus: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Hier wird uns gezeigt, wie Heiligung vorangeht. Heiligung geschieht, wenn wir uns der Wahrheit des Wortes Gottes öffnen und der Heilige Geist diese Wahrheit uns lebendig machen kann. So, es sind nicht To-Do-Regeln, es sind nicht irgendwelche, lass das und fass das nicht an und halte dich davon fern, sondern wir brauchen die Wahrheit. Die Wahrheit heiligt uns. Da ist heilende, heilmachende Kraft in der Wahrheit. Und das ist das Wort Gottes. Und indem wir uns dafür öffnen und das annehmen, so kommt Heiligung zustande. Halleluja. Das ist der praktische Weg. Und ich nenne mal hier zwei Hauptbereiche. Es gibt noch manches andere, aber ich sehe so zwei Hauptbereiche von Wahrheit, die in diesem Buch geschrieben ist und die der Heilige Geist uns lebendig machen möchte, uns real machen möchte. Zwei Bereiche. Und das erste ist das Wesen Gottes. Wie ist Gott? Was sind seine Absichten mit uns? Und was hat er durch das Erlösungswerk Christi uns bereitet? Das ist Teil Nummer eins. Wie ist Gott überhaupt? Wie ist sein Wesen? Und sein Wesen wird auch deutlich in seinen Absichten. Ja? Das will er. Das sind seine Ziele. Ja? Was sind seine Absichten mit uns? Ja? Und was hat er durch das Erlösungswerk Christi schon vollbracht? Das ist der erste Bereich. Und dann der zweite Bereich, wo wir lernen sollen, wo wir uns vom Heiligen Geist in alle Wahrheit hineinführen sollen. Und den habe ich nochmal unterteilt in A und B. Und das erste ist, was hat Gott an mir und in mir getan, als ich Christ geworden bin? Was bedeutet diese wunderbare Wahrheit, die mir heute kostbarer ist als vor 40 Jahren. Ich bin in Christus eine neue Schöpfung. Was bedeutet das? Ja, viele denken, das ist Anfängerlehre, das habe ich früher auch mal gelernt, da habe ich mich beschäftigt, aber jetzt bin ich fortgeschritten, ihr Lieben. Wir kommen über die Basics des Glaubens nie hinaus. Sondern das ist unser Mangel, dass die Basics als Basics gesehen werden, die haben wir abgehakt, die haben wir schon mal gelesen, ach ja, habe ich schon mal gehört, eine neue Schöpfung in Christus, okay, aber jetzt gehen wir zu den fortgeschrittenen Dingen. Indem du dich tiefer etablierst und gründest in den Basics, schreitest du voran. So ist es. Und das ist der große Mangel, dass wir da viel zu schwach sind und viel zu wenig Gewicht drauf legen und dass wir das nicht wirklich ausschöpfen und verstehen, was da wirklich passiert ist in uns. Weil der Punkt ist einfach der, die Segnungen der neuen Schöpfung kannst du nur leben und ausleben und erleben, wenn du sie ergriffen hast. Also das heißt, da gibt es gewaltige geistliche Schätze, die Gott dir gegeben hat und du hast keine Ahnung davon und du kannst sie nicht nutzen. Ja. Ich gebe immer dieses Beispiel, jemand macht eine Erbschaft und wird darüber unterrichtet, aber er nimmt das nicht an, er nimmt das nicht ernst. Ja? Er war vielleicht sehr arm, jetzt hat er eine Erbschaft gemacht, jetzt ist er ganz reich. Aber weil er sein Erbe nicht antritt, ist er immer noch arm. Aber de facto, rechtlich gesehen, ist er reich. Und neulich habe ich dieses Beispiel wiedergebracht und da kam ein Ehepaar zu mir und sagt, genau das ist uns passiert. Wir haben einen Brief bekommen, da stand drin, was für eine gewaltige Erbschaft wir gemacht haben. Wir kennen diese Leute nicht, wir haben keine Ahnung, wir haben gedacht, das ist ein Witz, haben das weggeschmissen. Ein paar Wochen später kam der Brief noch einmal und dachten, das ist immer noch ein Witz und haben weggeschmissen. Und erst als es zum dritten Mal kam, haben sie gesagt, ja, wir müssen mal gucken, vielleicht ist da doch irgendwas dran. So, die haben geerbt, aber es hat ihnen nichts genützt. Weil sie gar nicht geglaubt haben, dass sie geerbt haben und weil sie überhaupt keinen Schritt getan haben, ihr Erbe anzutreten. Ja? Und wir können nur das in Besitz nehmen und erleben, was wir wissen, was uns geschenkt ist. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und wie gesagt, als ich am Anfang meines Christseins mit diesen Dingen mich beschäftigt habe, das war so eine Revolution. Und seit einigen Jahren bin ich jetzt wieder dran an diesem Ding und es ist noch einmal eine ganz andere Dimension. Ja, so denk nicht, ach, das sind die Basics, die kriegen die Neubekehrten, das habe ich schon erledigt. Wir kratzen an der Oberfläche. Wir sammeln Krümel und denken, wir sind reich. Ja, und da ist das Buffet und wir freuen uns über die Krümel. Das ist unser Zustand. Ja. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, uns in alle Wahrheit hineinzuführen. Bitte in, das heißt in die Erfahrung. Steht nicht davor. Ja? Ich stelle mir immer so ein Führer durch ein Museum vor. Ja? Und die Truppe läuft immer hinterher und sagt, und hier haben wir, und alle staunen, oh, ja? Und hier jetzt haben wir, oh. Ja? Alle laufen hinterher und staunen über, was sie da haben. Aber keiner versteht das wirklich. Ja? Und der Heilige Geist führt uns nicht vor die Wahrheit, dass wir staunend stehen und sagen, oh, sondern hinein in den Genuss. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist der Unterschied zwischen einem Kochbuch lesen und ein paar von diesen leckeren Gerichten, die da beschrieben sind, meistens noch mit ganzseitigen, farbigen Fotos, die so gut gemacht sind, dass du es schon riechst, ja? Diese Gerichte zu essen. Das ist ein großer Unterschied, nicht wahr, ihr Männer? Ja? Ein Kochbuch zu lesen ist langweilig. Ja? Aber dann eins von diesen köstlichen Gerichten dann mal vorgesetzt zu bekommen, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja? Und das ist der Heilige Geist. Er führt uns hinein in die Erfahrung. Ja? Und wir brauchen ihn. Und 2b, also der zweite Teil von 2 ist, der Heilige Geist will uns die Augen auftun und gnädigerweise tut er das schrittweise in Salamitaktik, über alte Prägungen, die wir jetzt ablegen dürfen. Und er weiß ganz genau, wie viel wir vertragen. Und er überfordert uns nicht, dass wir überwältigt sind von unserer Sünde und denken, ja, wer kann denn da noch rauskommen aus diesem ganzen Zeugs, sondern Stück für Stück. Ja, und immer wenn wir denken, wow, das haben wir jetzt bewältigt, dieses Kapitel ist abgeschlossen, jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich vollendet, dann gibt es ein neues Kapitel und der Heilige Geist zeigt uns Dinge, von denen wir noch nie eine Ahnung hatten. Ja? Und meine Erfahrung ist, auch nach Jahrzehnten hört das nicht auf. Ja? So, ich habe meine Hoffnung begraben, dass irgendwann das alles ausgelotet und alles erfahren und alles erlebt habe und alles drauf habe, sondern es ist ein lebenslanger Lernprozess. Darum heißt es auch die Frucht des Geistes. Frucht braucht Zeit zum Wachsen. Ja? Heute Morgen habe ich mir die Feigen angeguckt, die sind so klein wie eine Erbse. Ja? Ein paar sind schon so groß wie eine Murmel oder so. Ja? Das braucht Zeit zum Wachsen. Die Frucht des Geistes heißt Frucht, weil die wächst. Ja? Vom Fleisch heißt das nicht die Frucht des Fleisches, sondern das sind die Werke, die sind schon komplett da. Du musst einem Dreijährigen nicht beibringen, wie man rebellisch sich verhält. Du brauchst ihm kein Seminar zu geben und keinen Kurs. Das hat er drauf, das weiß der. Ja? Die sind da, diese Werke des Fleisches. Aber die Frucht muss wachsen. Die Frucht muss wachsen. So, das sind Dinge, die der Heilige Geist betont, und da sollen wir jetzt üben und überwinden und Dinge ablegen. Und je mehr das Routine wird, umso mehr kann er dann zum nächsten Thema übergehen. Ja? Und für jemand, der ganz am Anfang ist, sind das andere Dinge, als für jemand, der schon Jahrzehnte mit dem Herrn geht. Das sind andere Dinge. Ja, und wir müssen aufpassen, dass wir die anderen nicht messen an unseren Erfahrungen, an dem, was wir gelernt haben. Ja? Da fallen nämlich die meisten durch die Roste. Sondern wir müssen schauen, wo kommt der her und welche Schritte ist er schon gegangen. Und das ist entscheidend. Und nicht, was fehlt alles noch. Ja? Sondern welche Schritte sind schon gegangen, was ist schon passiert. Ja? Da wollen wir wirklich mit den Augen Gottes schauen und Leute ermutigen und nicht irgendwie messen an all dem, was noch nicht ist, sondern an dem, was schon gewesen ist. Und das Entscheidende ist immer die Motivation. Wenn die Haltung stimmt, egal wie unreif jemand ist, du kannst wissen, 3 Jahre später wird der ganz woanders sein. Wenn die Haltung stimmt, er wird wachsen, 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 wachsen. Aber wenn die Haltung nicht stimmt, kannst du sicher sein, der wird sich im Kreise drehen und da wird nichts passieren. Ja. So, das hat alles zu tun mit unserer Haltung gegenüber der Wahrheit. Die Wahrheit heiligt uns. Das Annehmen der Wahrheit, das Hören, Glauben und Annehmen und Tun der Wahrheit, das heiligt uns. Ja. Und deswegen hast du, 2. Timotheus Kapitel 3, hast du diese Leute, die dort Paulus beschreibt, mit ihrem schrecklichen, sündigen, weltlichen Lebensstil. Ja. Und er sagt von ihnen so etwas ganz Schreckliches und offensichtlich sind das Gläubige. Ja. Denn sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das kannst du von einem Weltmenschen gar nicht sagen. Ja. Sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Lebens. Nein, der Sünder bemüht sich in der Regel nicht, den Schein eines gottesfürchtigen Lebens zu haben. Der lebt sein Leben, der ist Sünder. Ja? So Paulus redet hier von Menschen, die denken, die sind gläubig. Ja? Und dann sagt er, die lernen andauernd. Na, dann ist ja Hoffnung, dann ist ja gut. Paulus sagt, keine Hoffnung. Wie? Die lernen doch. Siehst du, die gehen ins Seminar, die schreiben mit, die sind dabei, die hören zu, die sind begeistert, die können sogar Halleluja sagen. Christlich perfekt sozialisiert, die kennen das ganze Programm. Ja? Die wissen, wann man judeln muss und jodeln muss und jubeln und alles. Die kennen alles. Ja? Ja, das muss doch irgendwann mal Früchte bringen. Paulus sagt, in diesem Fall nicht. Ja, wieso nicht? Und dann gehst du runter und dann siehst du, sie widerstehen der Wahrheit. Sie widerstehen der Wahrheit. Und sie werden niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was für eine schreckliche Aussage. Was kann man für ein schlimmeres oder vernichtenderes Urteil fällen über jemanden? Er wird niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist ja absolut furchtbar. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, der wird nie frei werden. 20 Jahre später hat er mehr Probleme als heute. Niemals kommt er zur Erkenntnis der Wahrheit und deswegen kommt er niemals in die Freiheit. Und sein Problem ist nicht, er bemüht sich nicht genug, der bemüht sich jede Menge, aber er bemüht sich unter falschen Voraussetzungen. Etwas Entscheidendes ist da, nämlich Widerstand gegen die Wahrheit. Schrecklich, nicht wahr? Und was wäre unser Rat an solchen Personen? Gib deinen Krieg gegen die Wahrheit auf. Gib deinen Widerstand auf. Ja? Erlaube, dass das Wort dich richtet, statt dass du immer das Wort richtest. Das kann nicht sein, das hat Paulus falsch gesagt, das stimmt nicht und hier nicht und das ist sicherlich auch nicht von Jesus und so weiter. Wir sind Richter des Wortes. Und wir maßen uns nach, ja, das gilt nicht mehr für diese Kultur, das war damals gesagt, das kann man heute nicht mehr so sehen, wir leben heute in einer anderen Zeit, wir haben heute Technologien und die Moral ist ganz anders. Hallo, wir sind nicht Richter des Wortes, das Wort ist unser Richter. Und jemand, der der Wahrheit widersteht, hat sich eben nicht der Wahrheit unterworfen. Der hat nicht gesagt, das Wort ist über meinen Gedanken, über meinen Zielen, über meinen Wünschen, über meine Ideen. Das Wort bestimmt, ob meine Gefühle und Wünsche und Gedanken und Pläne und Ideen richtig sind. Nichts anderes, das Wort bestimmt es. Diese Haltung haben sie nie gemacht. Und dann sitzen die in der Gemeinde und dann redest du über sexuelle Reinheit und sie sagen, lass den quatschen. Der ist von gestern, der hat keine Ahnung. Das ist irgendwie wie einer, der den Anschluss verpasst hat. Der kommt aus dem vorigen Jahrhundert. Vergib ihm, lass es. Das bringt nichts. Sie bestimmen, was richtig ist. Sie bestimmen, was zutrifft. Sie bestimmen das, was wirklich durchschlagen kann in ihrem Leben. Und das sind ihre eigenen Ideen. Diese Haltung ist Widerstand gegen Gott. Es ist fromm getarnte Rebellion. Und mit solchen Leuten in der Gemeinde zu arbeiten, ist extrem schwierig, eigentlich genauer gesagt sogar unmöglich. Weil an jeder Stelle, wo es ihnen nicht passt, treten die auf die Bremse. Du redest über den Zehnten, dann erklären sie, das ist Altes Testament und das brauchen wir heute nicht mehr. Redest du über Reinheit und das ist auch altmodisch. Redest du über Gottesfurcht, na das schon gar nicht. Die treten andauernd auf die Bremse. Alles, was ihren Lebensstil der Unabhängigkeit antasten würde, da treten die auf die Bremse. Und sagen, das sehe ich anders und ich habe Bruder X gelesen und ich habe Professor sowieso studiert und der sagt und. Aber sie gehen nicht nach dem Wort. Und das darf uns nicht passieren. Deswegen müssen wir uns genaue Gedanken machen. Wie ist unsere Haltung zur Wahrheit? Lieben wir die Wahrheit oder sind wir noch auf der Flucht vor der Wahrheit? Das kann man menschlich alles gut erklären, warum wir auf der Flucht vor der Wahrheit ist. Aber es bleibt die Tatsache, er ist auf der Flucht vor der Wahrheit und deswegen kann die Wahrheit ihr gutes Werk nicht in ihm tun. Ja? Viele Menschen haben zwanghaft das Bedürfnis, wenn sie in Frage gestellt wird, sich zu rechtfertigen. Und sie können ihr Verkehrtsein nicht einsehen und anerkennen. Und sie müssen immer Recht haben. Sie müssen immer richtig darstellen und das ist Missverständnis und das ist Verdrehung und da habt ihr mich falsch beurteilt und so weiter und so weiter. Sie müssen immer richtig sein. Warum? Wo kommt das her? Angst vor Ablehnung. Sie sind irgendwann durch Wahrheit so brutal verletzt worden, in Frage gestellt worden, abgelehnt worden, dass sie sich irgendwann gesagt haben, ich werde nicht mehr erlauben, dass Wahrheit an mich rankommt. Ich werde nicht mehr zulassen, dass ich von Wahrheit gemessen und beurteilt werde. Ich bin jetzt mein eigener Maßstab. Und dann sind sie völlig immun gegen jede Art von Korrektur und sind in einem Gefängnis und sind total einsam. Sind total einsam Und das Schlimmste, nicht therapiefähig. Man kann ihnen nicht helfen. Sie werden die Wahrheit, die sie frei machen könnte, niemals erleben. Es sei denn, sie setzen sich hin und sagen, wie ist das jetzt mit der Wahrheit? Ja, ich habe viele harte, lieblose, verletzende Korrekturen erlebt und das hat mich geführt zu dem, jetzt mache ich mich zu, jetzt lasse ich das nicht mehr an mich ran, das tut mir zu weh. Aber ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Ist das wirklich, was Gott von mir will? Ist das, wie ich leben soll? Nein, da lese ich, die Wahrheit soll Richter sein. Das Wort Gottes ist Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort ist Richter, nicht ich bin Richter. Das Wort ist Richter. Und das heißt, wenn das Wort sagt, es ist falsch, ist es falsch. Und dann habe ich nicht kunstvoll gedrechselte Theorien, warum in meinem Falle das aber nicht so ist. Sondern es ist falsch, weil es so geschrieben ist. Punkt, fertig, aus. Und ich habe keine Entschuldigung. Und deswegen ist es so wichtig, dass Heiligung beginnt mit dem Wissen oder mit dem Verständnis, ich bin angenommen. Ich bin angenommen, nicht weil ich immer richtig bin, sondern ich bin angenommen, weil Gott mich angenommen hat, trotz meiner Fehler, trotz meiner Mängel. Ich bin angenommen, weil Gott zu mir Ja gesagt hat. Ich bin nicht angenommen, weil ich mich bemühe, alles richtig zu machen. Die Grundlage meiner Annahme ist seine Liebe, nicht mein Richtigtun. Das ist die Grundlage. Und wenn das fehlt, ja, dann kann es sein, dass Menschen sich total verschließen gegen die Wahrheit und sie lassen Wahrheit nicht an sich heran. Weil das sie wieder erinnert an die alten Situationen, sie werden beurteilt, verurteilt, gemessen und sie fallen durch und werden abgelehnt. Und weil sie das vermeiden wollen, ja, deswegen machen sie zu gegen Wahrheit. So ist es sehr, sehr sinnvoll, darüber nachzudenken, wie ist mein Verhältnis zur Wahrheit? Glaube ich wirklich, dass Wahrheit mich frei macht? Das heißt, Wahrheit ist mein Freund, Wahrheit ist nicht mein Gegner, Wahrheit ist nicht mein Feind, vor dem ich mich verbergen muss und vor dem ich weglaufen muss. Wahrheit ist mein Freund, Wahrheit tut mir gut. Ja, aber es ist unangenehm, wenn ich gezeigt bekomme, dass ich falsch bin. Ja gut, und? Ist deine Lebensphilosophie, alles was unangenehm, musst du meiden? Nein. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich gehe regelmäßig zum Zahnarzt. Das habe ich eine ganze Weile in meinem Leben nicht gemacht, weil das so unangenehm war. Und meine Idee war, alles was unangenehm ist, muss man meiden, damit man noch irgendwie ein gutes, frohes Leben führt. Weil die unangenehmen Dinge, die sind ja ganz schlimm. Das sind alles Lügen. Es gibt haufenweise unangenehme Dinge, die absolut notwendig sind. Und du lebst auch nicht konsequent nach der Idee, unangenehme Dinge muss ich meiden. Sonst würdest du am Montag nicht zur Arbeit gehen. Du weißt, so kann man nicht leben. Ja? Man kann nicht so leben, alles was unangenehm ist, ist schlecht, deswegen muss ich das meiden. Das ist Kinderkram. Es gibt Dinge im Leben und es gibt vor allen Dingen Dinge im Leben eines Christen, die sind unangenehm, aber notwendig. Gott sagt, geh hin und bitte um Vergebung. Macht dir das Spaß, einzugestehen, dass du verkehrt bist? Das macht doch keinen Spaß. Aber es ist notwendig, um die Beziehung zu behalten oder wiederherzustellen. Es ist notwendig. Es geht nicht darum, ob das Spaß macht oder ob mir das schwerfällt oder ob mir das leicht fällt. Es geht um die Frage, ist das richtig? Ist das notwendig? Ja. Und es gibt viele andere Dinge, die Gott von uns möchte, die alles andere als spaßig oder lustig oder frohmachend sind. Ja? Und doch sind sie notwendig. Und wir schauen auf das Ende, wir schauen auf den Segen, wir schauen nicht kurzfristig, ja, das Wort sagt, ich soll jetzt das tun, aber wenn ich das täte, das wäre unangenehm. Ja, dann lasse ich es lieber. Nein, was passiert, wenn ich überwinde? Was passiert, wenn ich gegen mein Lustgefühl gehe und tue das, was richtig ist? Dann kommt der Segen. Und ich tue es, weil es richtig ist, weil es notwendig ist und nicht, weil ich dazu jetzt Lust habe oder keine Lust habe. Und Menschen, die nicht sich der Wahrheit gestellt haben, sind Menschen, wie Paulus sagt, sie werden von ihren eigenen Lüsten und Begierden getrieben. Die werden nicht geleitet vom Heiligen Geist, nicht von der Wahrheit, von ihren Lüsten. Und das ist ein zerstörerischer Lebensstil. Und viele haben sich das niemals bewusst gemacht. Manche sind jahrelang Christ und haben nie gesagt, so, jetzt habe ich es verstanden, Schicht aus, Ende, ich stelle mich jetzt der Wahrheit. Ich habe diesen Anspruch, Christus nachzufolgen, ist der Wahrheit zu gehorchen. Ich will jetzt, ich treffe eine Entscheidung, ich werde der Wahrheit gehorchen. Damit beginnt eigentlich wirklich Nachfolge, mit dieser Entscheidung. Damit beginnt Nachfolge, dass wir sagen, das ist, was der Herr von mir will. Und ich gebe mich dazu hin. Und es geht nicht mehr um die Frage, wie viel Spaß macht mir das, wie viel Lust habe ich. Ja? Jeder, der kein regelmäßiges Gebetsleben hat, ist jemand, der nach dem Lustprinzip lebt. Der kann beten wie ein Weltmeister, wenn er dazu die Freude hat. Und wenn die Freude nicht da ist, dann betet er nicht. Das ist nicht Leben im Geist. Und sie sagen dann, ja, ich könnte jetzt beten, aber das käme nicht von Herzen. Das sind so verwirrte Leute, die wissen überhaupt nicht, was ihr Herz ist. Und sie verwechseln ihr Herz mit den Lüsten des Fleisches. Ja? Das Fleisch ist in Widerstand gegen Gott. Das Fleisch will nicht Gott anbeten, das will nicht danken, das will dich nicht disziplinieren, das will sich nichts sagen lassen. Das Fleisch will einfach machen, wozu es Lust hat. Und wenn es Lust hat zu beten, dann betet sogar. Wow! Aber alles auf einer falschen Grundlage. Einigen gehen Kronleuchter auf, wunderbar. Es blinkt über den Köpfen, wunderbar. So, die Frage ist, die Hausaufgabe, ja? Wie ist mein Verhältnis zur Wahrheit? Habe ich permanent Ausreden? Es ist zwar richtig, ja, zugegeben, es steht in der Bibel, aber, ist das so meine Denkweise? Ja? So kann man ja nicht leben. Oder wenn man so leben würde, man würde immer den Kürzeren ziehen. Und das funktioniert in der Praxis nicht. Wir haben einmal ein Seminar gemacht für junge Leute, verliebt, verlobt, verheiratet. Da war ein Jugendleiter. Der war total begeistert über was wir gelehrt haben, über sexuelle Reinheit und wie Beziehungen beginnen und wie sie nicht beginnen und so weiter. Der nahm die CD mit nach Hause, hat die seinem Pastor gegeben, hat gesagt, das brauchen wir nicht nur hier in der Jugend, das braucht die ganze Gemeinde. Ja? Der Pastor schaut da drauf und da war was mit sexueller Reinheit, hat nicht mal sich die Mühe gemacht reinzuhören, hat gesagt, das ist bestimmt gutes Teaching, aber so kann man nicht leben. Schizophren, oder? Gutes Teaching, aber man kann es nicht umsetzen. Das funktioniert nicht im Leben. Also mit anderen Worten, das ist nur, damit der Prediger was zu erzählen hat. Das ist nicht mit dem Verständnis, so wollen wir jetzt leben. Das ist einfach nur Unterhaltung. Wie können wir uns hier über Goethe unterhalten oder über die Steinzeit oder so? Ja? Aber das hat nichts mit unserem Leben zu tun. Und mit dieser Gesinnung gehen Menschen in den Gottesdienst, gehen in die Predigt. Die sagen nicht, Herr, hier bin ich, rede zu mir, triff mich, erwisch mich. Oft kommen Leute zu mir nach der Botschaft und sagen, du, das hat heute voll reingehauen, das war genau ich, du, da hast du in dieser Passage, das war ich und das hat so zu mir gesprochen. Ich sage, eine Frage, hast du vor dem Meeting gesagt, Herr, rede zu mir? Ja, klar, ja, siehst du. Und deswegen hat er geredet. Aber andere lassen es einfach predigen. Die lassen es predigen, wie sie es regnen lassen. Das hat mit ihnen nichts zu tun. Ja? Aber wir müssen wieder Ehrfurcht bekommen. Wir müssen wieder verstehen, der Dienst an der Kanzel ist eine heilige Sache. Ja? Und da treffen wir Gott oder wir treffen ins Leere. Ja? Und wir wollen glauben, dass der Heilige Geist das Wort Gottes durch Menschen lebendig macht. Wir wollen sagen, hier bin ich. Ja? Wir malen uns so eine, wie heißt es, beim Bogenschießen, diese Zielscheibe, oder wie heißt es, ja, mit den Ringen, ja, und in der Mitte dann den schwarzen Ding. Das malen wir uns auf unser Hemd und dann sitzen wir da in der Predigt und sagen, hier, triff! Und du wirst sehen, das funktioniert. Das funktioniert wirklich, Gott geht darauf wirklich ein. Und du sagst, wow, das hat aber heute reingehauen, das habe ich heute verstanden. Wir wollen getroffen werden vom Wort. Wir wollen überführt werden. Wir wollen geöffnete Augen bekommen, zu sehen, was nicht passt. Weil Heiligung kann ja nur stattfinden, wenn auf einmal das Licht Gottes scheint, sagen wir mal, das ist eine bestimmte Marotte. Fangen wir mal beim Basics an. Ja? Neubekehrter Kettenraucher. Klar weiß er, dass Rauchen nicht gut ist. Ja? Ja? Aber auf einmal kommt das Licht und auf einmal hört er, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, du gehörst gar nicht dir selbst, du gehörst jetzt Gott. Und er sagt, ja meine Güte, das würde ja bedeuten, ich müsste Gott um Erlaubnis bitten, um hier Teer abzulagern. Die wird er mir ja nie geben, weil meine Lunge ist so kunstvoll gemacht, da wird er nie zulassen, dass da Teer abgelagert wird. Ja? Ja, dann muss ich ja damit aufhören. Ja? So, wir wollen getroffen werden. Erst wenn wir erkennen, eine bestimmte Sache, ja, meinetwegen jemand gebraucht als Christ Fäkalsprache oder sowas, ja? Das Licht Gottes scheint, auf einmal merkt er, hey, irgendwie passt diese Sprache nicht mehr hier. Das hat früher in der Gosse gepasst, aber jetzt nicht in der Gemeinde. Ihm wird bewusst, es passt nicht. Und erst dann sagt er, Herr, reinige meine Lippen und hilf mir, konstruktiv und sauber zu reden. Erst kommt die Überführung und dann kommt das Gebet und die Hingabe und dann kommt die Praxis. Und dann wird er manches Mal wieder einen Rückfall haben und wird wieder was, und dann sofort der Heilige Geist sagt, hallo, du hast dich ja festgelegt, sorry, so will ich jetzt nicht mehr reden. Nimmt das sofort zurück. Ja? Oder vielleicht am Anfang, erst am Abend merkt er, da habe ich aber wieder irgendwie Zeugs erzählt. Ja? Und Heiligung ist, wir arbeiten dran und wir stellen immer neue Bestzeiten auf. Wie ein Sportler. Ja? Das ist Heiligung. Ja? Wir trainieren, wir üben. Ja? Es ist nicht mit einem Mal weg. Es ist ein Prozess, es ist ein Trainingsprozess, wo der Herr an uns arbeitet. Aber jeder neue Schritt, jede neue Dimension, jede Veränderung beginnt damit, dass ich im Lichte Gottes erkenne, diese Sache passt nicht mehr. Die ist nicht christusgemäß. Und dann reagiere ich auf dieses Licht, das heißt, ich tue Buße. Das heißt, ich ändere meine Gesinnung, ich ändere meine Einstellung, ich ändere meine Werte. Ich sage, bis jetzt war das für mich normal. Aber ich merke, es ist nicht für Gott normal, also ist es für mich auch nicht normal. Und ich entscheide mich jetzt, das aus meinem Leben rauszubekommen. Und dann kommt das Training und da kommt die Hilfe des Heiligen Geistes. Jeder Veränderungsprozess beginnt mit Licht. Mit Verständnis, hier ist eine Sache, das geht gar nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das ging bis jetzt, Gott hat das übersehen, aber jetzt ist es dran und er trainiert mich und er will jetzt an dieser Stelle Schritte sehen. Ja. Deswegen sagt Jesus, er definiert die Liebe. Ja. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Für viele sogenannte Heilig-Geist-Leute ist das keine Lieblingsstelle. Offenbarung 3, weiß nicht wer Vers. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Also Jesus sagt, Überführung, das heißt, mir werden die Augen aufgetan, wo was nicht passt, wo was nicht in Ordnung ist, ist Teil der Liebe Jesu, ist Ausdruck der Liebe Jesu. Seine Liebe besteht auch darin, dass er mir die Augen auftut für etwas, was nicht passt. Das ist Liebe. Viele, viele Gläubige glauben das nicht. Woran sehe ich das? Sie beten nicht, Herr, überführe mich, stell mich ins Licht, zeige mir die verborgenen Dinge, öffne mir die Augen für das, was verkehrt ist. Sie beten das nicht, weil sie viel zu viel Angst haben, dass dann eine Flut von Dingen über sie hereinbrechen würde. Aber das ist nicht so, Gott ist gnädig. Salami-Taktik, Scheibchen für Scheibchen. Er überfordert uns nicht, aber er will, dass wir anfangen und dann weitermachen. Und Schritt für Schritt geht es vorwärts, Stück für Stück und nicht alles auf einmal. Du lernst heute Dinge, die hat Gott in den ersten Wochen der Bekehrung dir nicht gezeigt. Aus lauter Gnade, nicht weil die nicht wichtig waren, weil es nicht dran ist. Ja? Stück für Stück, wir haben auch nicht einen Säugling von ein paar Wochen, dem versuchen wir Algebra beizubringen. Ja? Das kommt später dran. Weil wir den nicht überfordern wollen. Wir wollen nicht, dass der sagt, von was redest du, gib mir die Flasche. Ja? Sondern alles zu seiner Zeit. Der muss erstmal lernen, auf den Pott zu gehen. bevor er sich mit Algebra beschäftigt. Ja? So Stück für Stück. Ja? Und so geht Gott mit uns um und er weiß, was du jetzt kannst und er weiß, was du jetzt trainieren sollst. Und du musst dich auch nicht mit anderen vergleichen. Boah, wo sind die schon? Die haben ihre Schule, du hast deine Schule. Hauptsache, es geht vorwärts. Hauptsache, du kannst sagen, Halleluja, ich bin heute nicht mehr der, der ich vor 2 Jahren war. Hauptsache das, dann stimmt die Richtung und alles ist gut und freu dich daran, dass Gott am Werk ist und dass du vorwärts kommst. Aber vergleich dich nicht mit anderen, tu das bitte nicht. Du bist in der Schule Gottes und der andere auch und der andere ist nicht da, wo du bist. So Schritt für Schritt geht es vorwärts. Aber es beginnt immer damit, dass das Licht scheint. Und das Licht wird nur scheinen, wenn du es begehrst. Psalm irgendwo in 40ern, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinem Tempel. Ja, wieder der Gedanke, die Nähe Gottes wird bestimmt durch das Maß an Wahrheit, das ich empfangen habe. Das ist dasselbe wie, selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist vom Gedanke her genau dasselbe. Je mehr ich Wahrheit zulasse und darauf reagiere, umso mehr wäre ich fähig, in die Gegenwart Gottes einzutauchen und zu empfangen. Und um das geht es. Jesus sagt, wer Durst hat, der soll kommen und trinken. Heiligung beginnt damit, dass wir was empfangen, nicht dass Gott uns was wegnimmt. Dass wir etwas empfangen, nämlich Annahme, Wertschätzung, Geborgenheit, Sicherheit, dass wir das tatsächlich erleben in der Gegenwart Gottes und davon dann motiviert werden. Das ist die Grundlage. Damit fängt es an. Halleluja. So, wenn wir so grundlegende Gedanken uns vor Augen führen über Heiligung, dann sehen wir, es ist kein Schreckgespenst, es ist kein Monster, vor dem wir weglaufen. Oh, Hilfe, Heiligung, lass mich in Ruhe, ich habe schon genug Probleme. Heiligung ist der Weg, deine Probleme zu lösen. Halleluja. Oder wir können auch sagen, Freiheit ist ein unvermeidbares Abfallprodukt von Leben in Heiligkeit. Viele Leute wollen frei werden, aber sie versuchen verschiedene Methoden. Ja? Aber lass uns heilig werden und dann werden wir frei werden. Du kannst nicht nach Heiligung streben und in Ketten bleiben. Das gibt's nicht. Das geht nicht. So. Freiheit ist ein unvermeidbares Abfallprodukt von einem Streben nach Heiligung. Das ist doch ein schöner Satz. Ja? Wie viele Leute versuchen mit ihren Methoden, mit psychologischen Methoden, mit Ratgebern aus dem Internet und Freunde und hier und da ihre Problemchen zu lösen. Hier ist die Anleitung, wie wir frei werden und frei bleiben und es uns aber auch noch gut geht, ohne Entzugserscheinungen. Halleluja. Halleluja. So, das ist ein paar grundlegende Ideen über Heiligung. Und dann am Nachmittag werden wir ein bisschen weitergehen, aber jetzt ist die Zeit fürs Essen gekommen. Komm, lass uns noch beten. Herr, wir danken dir. Du sendest nicht Wahrheit, um uns zu verdammen. Du sendest nicht Wahrheit, um uns klein zu machen und zu brechen, sondern du sendest Wahrheit und du möchtest, dass wir sie annehmen als unseren Freund. Das ist, was uns in die Freiheit bringt. Wahrheit tut uns gut, Wahrheit baut uns auf, Wahrheit hilft uns. Wahrheit holt uns aus der Verwirrung raus, aus der Unsicherheit, aus den Lügen der Ablehnung und der Minderwertigkeit. Und wir danken dir für freimachende Wahrheit, die du uns anbietest. Und wir wollen das tun, was Paulus beschreibt, da sind Menschen, die haben die Liebe zur Wahrheit nie angenommen. Herr, wir wollen klug sein. Wir nehmen die Liebe zur Wahrheit an. Wir empfangen Liebe zur Wahrheit und wir erklären, Wahrheit ist jetzt unser Freund. Wahrheit ist gut, Wahrheit ist nützlich, Wahrheit ist erstrebenswert. Wir wollen Wahrheit. Und auch wenn sie im Moment mit unangenehmen Gefühlen einhergeht, sie ist notwendig und sie ist wichtig und wir wollen sie. Herr, du bist die Wahrheit. Wir haben dich angenommen, aber wir sagen auch Ja zu deiner Wahrheit. Wir wollen Wahrheit und wir werden jetzt wirklich uns da hinterklemmen und immer wieder beten, überführe uns. Zeig uns deine Liebe, auch indem du uns überführst. Du verdammst nicht, sondern du überführst. Und das geht immer mit Hoffnung und mit Motivation und mit Zuversicht einher. Du zeigst uns die Dinge, die nicht passen. damit wir mit dir Schritte gehen können und motiviert sind, Schritte gehen zu wollen, in tiefere Freiheiten hinein, in tiefere Sicherheiten und Identität und Frieden hinein. Danke, Herr, für deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Dein wunderbarer Heiliger Geist ist uns gegeben, uns in alle Wahrheit zu führen. So, wir machen das fest oder machen das erneut fest. Wir brauchen deine Wahrheit und es ist deine Liebe, dass du uns Wahrheit gibst und wir wollen Wahrheit. Und indem wir Wahrheit empfangen und annehmen und der Wahrheit gehorchen, werden wir wachsen und vorankommen auf dem Weg in der Heiligung. Danke für deine Geduld mit uns. Wir lieben dich. Amen.